SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Mit Haaraufheller und Nagellack eine Bombe basteln. Der Bundesrat schränkt den Verkauf von potenziell gefährlichen Chemikalien ein. Die Mörder der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia sind noch nicht gefasst. Bei uns spricht der Sohn.
The people responsible for the corruption in Malta are also the people responsible for my mother's assassination.
Das korrupte Malta habe seine Mutter auf dem Gewissen, sagt Matthew Caruana Galizia im Rendezvous. Israel ist unter Druck von allen Seiten, doch die Regierungsbildung dürfte erneut scheitern. Was jetzt? Proteste weltweit in Bolivien, Ecuador, Hongkong, Iran, Katalonien und so weiter. Auch wenn die Ursachen unterschiedlich sind, eines haben sie gemeinsam. Was verrät Protestforscher Janis Grimm hier bei uns im Tagesgespräch um 1? Wissen, was wichtig ist, das ist Ihr Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. In Berlin wurde heute die Wohnung eines Verdächtigen durchsucht. Der Mann wurde verhaftet, denn er hatte bestimmte Chemikalien gekauft, mit denen man eine Bombe basteln kann. Anders als in der EU konnte man diese Stoffe bis jetzt in der Schweiz problemlos kaufen. Das ändert sich jetzt. Der Bundesrat will bestimmte Chemikalien schwerer zugänglich machen, damit Terroristen in der Schweiz kein leichtes Spiel haben. Aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
Manche mögen sich vielleicht an den Anschlag in einer Londoner U-Bahn am 15. September 2017 erinnern. Damals kamen zwar keine Menschen ums Leben, aber 30 wurden verletzt. Manche erlitten schwere Verbrennungen. Dass keine Menschen getötet würden, durfte daran gelegen haben, dass die Terroristen wohl Fehler beim Bau der Bombe gemacht hatten. Bei den Ermittlungen zeigte sich dann, dass die Terroristen für ihre Bombe sogenannte Vorläuferstoffe verwendeten, die in Düngemitteln für die Landwirtschaft oder auch in gewissen Nagellackentfernern vorhanden sind. In der EU sind solche Produkte zwar schon seit 2014 verboten, in der Schweiz aber nicht, sagt Florian Näf vom Bundesamt für Polizei.
Es ist so, dass diese Produkte heute in Landwirtschaftsläden oder Apotheken frei erhältlich sind. Es gibt keine Reglementierung.
Und wer will und die entsprechende kriminelle Energie aufbringt, kann daraus auch einfach eine Bombe basteln.
Alles Wissen, das man braucht, um eine Bombe zu bauen, ist auf dem Internet frei verfügbar und zugänglich.
Nun also schlägt der Bundesrat vor, dass Privatpersonen solche Produkte nicht mehr einfach so kaufen können. Für Landwirte oder auch Coiffeusen sollen Ausnahmen gelten. Es liegt auf der Hand, dass der Bundesrat auch deshalb handelt, weil die EU schon lange ein solches Verbot kennt.
Die vorgeschlagene Gesetzgrundlage ist Teil der Strategie der Schweiz zur Terrorbekämpfung, also unabhängig von der EU. Es ist aber auch klar, dass rund um die Schweiz der Verkauf von Vorläuferstoffen reglementiert ist. Die Schweiz soll mitten in Europa nicht zum Einkaufsparadies für Terroristen werden.
Denn, sagt Florian Näh vom Bundesamt für Polizei weiter,
es sind aktuell keine Fälle bekannt, aber es kommt immer wieder vor, dass Personen aus dem Ausland in der Schweiz Produkte bestellen oder in die Schweiz fahren, um Produkte zu kaufen, die in Deutschland zum Beispiel eben reglementiert sind.
Zum Fall in Deutschland, wo die deutsche Bundesanwaltschaft heute bekannt gegeben hat, dass sie gegen einen Beschuldigten ermittelt, weil er seit Beginn des Jahres 2019 Bauteile und Chemikalien gekauft haben soll, die für den Bau einer Bombe notwendig sind. Zu diesem Fall kann Florian Näf vom FEDPOL nichts sagen. Aber es ist gut möglich, dass der verdächtige Deutsche genau solche Produkte erwarb, die der Bundesrat nun auch für die Schweiz verbieten will.
Oliver Washington. Die weiteren Nachrichten in der Übersicht hat nun Dominik Brandt.
Beim automatischen Informationsaustausch in Steuersachen sollen Stiftungen weiterhin von einer Meldepflicht ausgeschlossen sein. Dies hat der Bundesrat entschieden. Ursprünglich wollte der Bundesrat auch Stiftungen und Vereine in die Pflicht nehmen. In der Vernehmlassung sei dies jedoch abgelehnt worden, teilt der Bundesrat mit. Mit dem Entscheid, an der Ausnahme festzuhalten, stellt sich die Schweiz gegen die Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Organisation prüft jeweils, ob die Staaten die Regeln des automatischen Informationsaustausches einhalten. Staaten, die nicht kooperieren, werden auf eine schwarze Liste gesetzt. Heiratswillige können sich bald direkt nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens trauen. Die 10-tägige Wartefrist wird abgeschafft. Der Bundesrat hat den entsprechenden Beschluss des Parlaments per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Das Verfahren für Eheschließungen werde damit rascher und schlanker, schreibt er in einer Mitteilung. Im Ehevorbereitungsverfahren werden Paare vor der Hochzeit überprüft. So sollen unter anderem Zwangsheiraten und Scheinehen verhindert werden. Nach Abschluss des Verfahrens bleiben maximal 3 Monate Zeit, um zu heiraten. Nach der Informatikpanne im 2. Ständeratswahlgang im Kanton Freiburg verlangt das Kantonsparlament eine externe Untersuchung. Darin müsse aufgezeigt werden, wie leistungsfähig das Computerprogramm sei, mit dem die Gemeinden die Wahlresultate an den Kanton übermitteln, heißt es in einem gemeinsamen Vorstoß der 5 Großratsfraktionen. Zudem müsse die Freiburger Regierung einen Plan B ausarbeiten für den Fall, dass es erneut Probleme geben sollte. Wegen der Informatikpanne stand vor 10 Tagen das Ergebnis des 2. Freiburger Ständeratswahlgangs erst um 21.15 Uhr fest. Der Kanton Bern will das Stimmregister der Stadt Moutier dauerhaft überprüfen. Dies mit Blick auf eine mögliche 2. Abstimmung zu einem Kantonswechsel Moutiers. In einer 1. Abstimmung haben sich die Stimmberechtigten knapp für einen Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura ausgesprochen. Die Abstimmung ist aber annulliert worden, unter anderem wegen irregulärer Führung des Stimmregisters. Die Berner Kantonsregierung schreibt in einer Mitteilung, dass eine dauerhafte Kontrolle des Stimmregisters nötig sei, bevor Gespräche zur Durchführung einer neuen Abstimmung aufgenommen werden könnten. In Europa und der Türkei haben Terroristen im letzten Jahr 62 Menschen getötet. Das zeigt der globale Terrorismusindex des Institute for Economics and Peace in London. Zum Vergleich, 2017 starben in Europa und der Türkei mehr als 200 Menschen durch Terrorismus. Auch weltweit ging die Zahl der Terrortoten zurück, um rund 10.000 auf knapp 16.000. Die meisten Opfer gab es in Afghanistan. Nach wie vor ist der islamistische Terror für die meisten Toten verantwortlich. Das Wetter. Heute und morgen liegt im Norden zum Teil sehr Hochnebel. Die Obergrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Metern. Außerhalb des Nebels scheint häufig die Sonne. Die Temperatur erreicht 4 bis 7 Grad. Im Süden ist es heute ziemlich sonnig. Morgen fällt zeitweise Niederschlag bei Höchstwerten von 11 Grad.
Seit 2 Jahren wartet die Weltöffentlichkeit auf die Auflösung dieses Falles. Daphne Caruana Galizia, die maltesische Enthüllungsjournalistin, wurde ermordet, als sie über die Korruption in Regierungskreisen recherchierte. Wer den Mord in Auftrag gegeben hat, ist nach wie vor ungeklärt. In Haft sind mehrere Personen, die als mögliche Auftragsmörder in Frage kommen. Einem weiteren Inhaftierten verspricht die Regierung nun Straffreiheit, wenn er mit der Justiz zusammenarbeitet und die Drahtzieher nennt. Und heute Morgen wurde ein bekannter maltesischer Geschäftsmann festgenommen. Fredrik Steiger konnte mit dem Sohn der Journalistin sprechen. Matthew Caruana Galizia, der Sohn von Daphne und ebenfalls Journalist, glaubt nicht, dass die maltesische Führung es wirklich ernst meint mit der Aufdeckung der Tat.
Die Reporterin Daphne Caruana Galizia wurde weltweit erst durch ihren Tod bekannt. In ihrer Heimat Malta jedoch war sie schon lange davor gefürchtet, zumal in den Kreisen der Mächtigen. Sie recherchierte mit für die Panama Papers, die Licht brachten in korrupte Geschäfte und trübe Finanzströme. Weil sie das auf der Mittelmeerinsel fast im Alleingang tat, wurde sie zur Zielscheibe, ist ihr Sohn Matthew Caruana Galizia überzeugt.
If the only person within a country holding government officials to account for corruption.
Nach dem Mord an seiner Mutter 2017 passierte zunächst monatelang nichts. In der maltesischen Gesellschaft herrsche bis heute eine Kultur des Schweigens.
Malta is a republic of omerta.
Auf den Druck von außen, von der EU, vor allem aber vom Europarat, der mit den Konventionen zur Geldwäscherei und zur Korruptionsbekämpfung Instrumente besitzt, um zu handeln, reagierte die Bevölkerung abwehrend und sprach von unfairen Angriffen auf ihr Land.
Also within society itself, people see everything as an attack.
Erst recht und bis heute fehle in den höheren Sphären der Macht ein echter Wille, dem Mord auf den Grund zu gehen. Zumal die Recherchen seiner Mutter genau jene Mächtigen ins Visier genommen hatten.
At higher levels of the Maltese government, the very same people whom my mother was investigating.
Caruana Galizia attestiert der Polizei guten Willen. Dank dem sind jetzt etliche mutmaßliche Ausführende in Haft. Festgenommen wurde heute früh auch ein prominenter Geschäftsmann auf seiner Yacht. Unklar ist, ob es sich bloß um einen Mittelsmann handelt oder ob die Polizei ihn für einen Strippenzieher hält. Das Problem sei, von den angeheuerten Mördern zu den Auftraggebern ganz oben zu gelangen. Am erfolgsversprechendsten wäre es, dem Weg des Geldes zu folgen. Wer profitierte von der grassierenden Korruption auf Malta? Und wer bezahlte die Mörder?
The homicide investigators are going to depend heavily on tracing the money that was.
Sämtliche diplomatischen Kanäle müssten genutzt werden und Ermittler im gesamten europäischen Ausland müssten mitfahnden. Eigentlich, so Matthew Caruana Galizia, hätten die EU-Staaten alles Interesse, Eigeninteresse, den maltesischen Sumpf auszutrocknen. Denn als Drehscheibe für illegale Geldflüsse und Korruption sei Malta für sie eine Bedrohung.
Malta is already a threat to other national governments of the European Union.
Das Geld, das die Korruption auf der Insel schmiert, stamme ja nicht aus Malta selber. Enorme Ausmaße habe die Korruption in seinem Land erst angenommen, als Malta der EU beitrat.
Serious corruption in Malta only really took off after it became a member of the European.
Auf einmal wurde Malta zur idealen Plattform. Stabil als Teil der Eurozone, doch völlig ungenügend ausgestattet mit Kontrollmechanismen gegen Geldwäscherei. Das Land wurde so zum Einfallstor nach Europa für kriminelle Geldflüsse von Aserbaidschan bis Venezuela. Caruana Galizia mag nicht spekulieren, ob es gelinge, genügend Druck auf die Führungsfiguren zu machen, damit am Ende die Drahtzieher des Mordes an seiner Mutter verurteilt werden. Er drückt es anders aus.
I am motivated. I am extremely motivated to find.
Er sei äußerst motiviert, die Schuldigen zu finden. Dass das auch für ihn gefährlich ist, ist ihm klar.
Fredrik Steiger, und so geht es weiter im Rendezvous. Zwei Männer suchen den Weg an die Regierungsspitze in Israel, Benjamin Netanyahu und Benny Gantz. Der neueste Versuch dürfte wieder scheitern. Dann blühen Israel zum dritten Mal in diesem Jahr Wahlen. Frau ist Trumpf zurzeit in der Schweiz. Im Kanton Basel-Land wird garantiert eine Frau in den Ständerat gewählt. Bloß wird es die bekannte Grüne oder die weniger bekannte Freisinnige. Und kurz vor eins noch das Porträt einer Frau, die Sie sich merken sollten. Elizabeth Warren, Demokratin und willig bei den Präsidentschaftswahlen Donald Trump die Stirn zu bieten. Bis heute Abend hat der israelische Politiker Benny Gantz Zeit, eine Regierung zu bilden. Sollte er scheitern, drohen Israel zum dritten Mal innerhalb eines Jahres Neuwahlen. Denn weder Premierminister Benjamin Netanyahu noch sein Rivale Benny Gantz haben bis jetzt genug Parlamentssitze, um eine Mehrheitsregierung zu bilden. Das vergangene Jahr war in Israel politisch ein besonders turbulentes Jahr. Ein Rückblick von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Der Startschuss zur aktuellen Regierungskrise in Israel fiel fast auf den Tag genau vor einem Jahr, buchstäblich. Radikale Palästinenserorganisationen in Gaza beschossen Israel wieder einmal mit Hunderten von Raketen. Israel verübte Vergeltungsschläge, danach gab es wieder einen Waffenstillstand. Für Verteidigungsminister Avigdor Lieberman ein sinnloses Theater. Lieberman fand, Premierminister Benjamin Netanyahu sei gegenüber Gaza nicht hart genug und trat kurzerhand mit seiner ganzen Partei aus der Regierungskoalition aus. Netanyahu kündigte für den 9. April 2019 Neuwahlen an. Ein beispiellos gehässiger Wahlkampf begann. Netanyahu bekam mit Benny Gantz, einem ehemaligen Armeechef, einen gefährlichen Herausforderer. Gantz trat in seinem ersten umstrittenen Wahlkampfspot als gnadenloser Feldherr in Gaza auf. Netanyahu verunglimpfte Gantz als schwachen Linken und holte als Wahlhelfer den mächtigsten Mann der Welt.
Today we officially open the United States Embassy in Jerusalem. Congratulations.
Doch selbst mit US-Präsident Trump an seiner Seite wurde es für Netanyahu knapp. Eine Strafuntersuchung wegen mutmaßlicher Korruption gegen Netanyahu spielte seinem Rivalen ganz in die Hand. In der Wahlnacht im April erklärte sich dann auch zunächst ganz als Sieger. Fehlalarm.
Ganz won in the night and tomorrow we'll wake up with Bibi.
Ganz gewinnt die Wahlnacht, aber morgen früh ist Netanyahu weiterhin Premierminister, sagte dieser Wähler und sollte Recht behalten. Netanyahu gewann im April das Kopf-an-Kopf-Rennen gegen seinen Rivalen. Bis zur letzten Minute versuchte er, eine Regierung zu bilden, mit jeder nur möglichen Partei, was ihm viel Spott eintrug. Vor 7 Minuten hat mir Netanyahu versprochen, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen, wenn wir in seine Koalition eintreten, spottete im Mai der israelisch-palästinensische Knesset-Abgeordnete Ayman Odeh vor versammeltem Parlament. Netanyahu scheiterte mit der Regierungsbildung. Wieder wurden vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Diesmal im September. Frustration bei den israelischen Wählerinnen und Wählern.
Israel, Israel.
Eine jüdische Bürgerin in Haifa, die hilflos sinkt, weil Israels Regierung nichts gegen die große Armut im Land tut, von der sie selbst betroffen ist. Und die Bevölkerung im Süden Israels, die in diesem turbulenten Jahr von Phasen des Wahlkampfes und der Regierungsbildung immer häufiger vor den Raketen aus Gaza in ihre Luftschutzkeller flüchten muss. Die Kritik an den ständigen Eskalationen zwischen Israel und Gaza treffen auch Premierminister Benjamin Netanyahu. Ihm wird vorgeworfen, die Eskalationen benutze er als Wahlkampftaktik. Im September verliert Netanyahu hauchdünn die Wahlen. Eine Nasenlänge voraus ist ihm sein Herausforderer Benny Gantz. Zum ersten Mal in mehr als einem Jahrzehnt scheint es möglich, dass ein anderer als Netanyahu Premierminister Israels wird. Und doch, so weit ist es in Israel noch nicht.
Ja, Susan Brunner, ein paar Fragen sind jetzt noch aufgeploppt durch die Aktualität in der Zwischenzeit. Zuerst einmal grundsätzlich, es sieht offenbar wieder danach aus, wie wenn die Regierungsbildung scheitern würde. Wo genau liegt denn das Problem?
Das Problem ist, dass weder Premierminister Netanyahu noch sein Herausforderer Benny Gantz genug Parlamentssitze haben für eine Regierungsmehrheit. Das heißt, sie müssten ihre Parteien zu einer großen Koalition zusammenschließen. Dann würde es reichen. Aber daran knüpfen beide Bedingungen. Netanyahu will keine Regierung ohne die Ultraorthodoxen. Und er will in einer solchen Koalition als erster Premierminister werden. Gantz will er erst später ans Ruder lassen. Das kann natürlich Gantz nicht akzeptieren, denn er hat seinen Wählern vor allem versprochen, er werde Netanyahu ablösen. Und er traut Netanyahu vor allem nicht, dass dieser ihn dann auch mal Premierminister werden lässt.
Avigdor Liebermann, der als Königsmacher bei dieser Regierungsbildung gilt, hat vor wenigen Minuten gesagt, er unterstütze jetzt weder Benjamin Netanyahu noch Benny Gantz. Was heißt denn das jetzt?
Ja, Liebermann hat das immer gesagt. Er wolle keine Minderheitenregierung unterstützen. Liebermann will, dass die beiden größten Parteien zusammengehen und dass er natürlich auch noch ein Plätzchen hat in dieser Regierung. Aber ohne Liebermann wird es einfach sehr schwer, eine Regierung zu bilden. Denn er hätte genug Sitze mit seiner Partei, um entweder Gantz oder Netanyahu eine Mehrheit zu geben. Ohne Liebermann wird es noch schwerer. Unter Umständen werden jetzt Neuwahlen oder vorgezogene Neuwahlen wirklich noch wahrscheinlicher.
Gestern haben die USA ja verkündet, sie würden den Bau von jüdischen Siedlungen im Westjordanland nicht mehr grundsätzlich als Verletzung des Völkerrechts betrachten. Welchen Einfluss hat diese neue Haltung auf die Regierungsbildung jetzt?
Ich sage jetzt mal ganz platt, gar keine
Also heute am Tag, an dem die Frist für Benny Gantz abläuft, eine Regierung zu bilden, hat sie wirklich keinen Einfluss. Aber sollte es Gantz nicht schaffen, kann Staatspräsident Rivlin die Knesset beauftragen, also das Parlament, jemanden zu finden, den 61 Parlamentsabgeordnete unterstützen. Der würde dann Premierminister. Und auf diesen Prozess würde Netanyahu sicher Einfluss nehmen wollen. Und dann nimmt er sicher seine Karte hervor. Ja, niemand hat so gute Freunde im Weißen Haus wie ich. Und in diesem Sinne könnte es vielleicht eine Rolle spielen. Bei den Rechten, bei den Siedlern, ja.
Sie haben es vorhin angetönt, es könnte jetzt noch schwieriger werden mit dieser Regierungsbildung bis heute Mitternacht mit der Aussage von Avigdor Lieberman. Zurzeit ist ja Israel auf allen Seiten gefordert. Vor einigen Tagen kamen Raketen aus dem Gazastreifen geflogen. Diese Nacht flog Israel Angriffe gegen iranische Kämpfer in Syrien. Ist es in einer solchen Sicherheitslage nicht etwas heikel, wenn die Regierung blockiert ist durch Wahlen?
Das ist auf jeden Fall sehr heikel, denn in dieser Phase ist jeder Entscheid, den Netanyahu fällt, er ist ja noch Premierminister, auch ein politisch sozusagen wahlkampftaktisch motivierter Entscheid. Und das ist besonders jetzt gefährlich, weil es jetzt besonnene Entscheide braucht, um gleich möglicherweise zwei Kriege zu vermeiden, mit Gaza und mit Iran respektive Syrien.
Danke für die Einschätzungen. Susan Brunner zurzeit aus Amman. Zurück in die Schweiz. Zieht mit Maya Graf eine weitere grüne Politikerin in den Ständerat ein? Oder wählt das Baselbieter Stimmvolk die FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger? Im Baselland stehen sich am Wochenende im zweiten Wahlgang für die Ständeratswahlen zwei Frauen mit ganz unterschiedlichen Profilen gegenüber. Eine Biolandwirtin und eine KMU-nahe Politikerin. Im bürgerlich dominierten Kanton Baselland ist alles andere als klar, wer das Rennen macht. Marlene Sandrin.
Im ersten Wahlgang hatte die freisinnige Daniela Schneeberger die Nase vorn mit 35% der Stimmen. Allerdings lagen die zwei linken Kandidaten, die grüne Maya Graf und Erik Nussbaumer von der SP, auf Platz 2 und 3 und bekamen zusammen 60% aller Stimmen. Für den zweiten Wahlgang hat sich SP-Kandidat Nussbaumer zurückgezogen. Das heißt, es kommt zur Frauenwahl mit offenem Ausgang. Auch wenn Linksgrün im ersten Wahlgang insgesamt viel mehr Stimmen als Daniela Schneeberger gemacht haben, sagte die Grüne Maya Graf noch am Wahlsonntag:
«Jede Wahl beginnt wieder bei Null.»
Und Daniela Schneeberger, die als bürgerliche Kandidatin im mehrheitlich bürgerlichen Baselbiet kein wirklich gutes Resultat machte, gab sich zuversichtlich.
«Wenn wir alle bürgerlich wählenden Leute noch einmal an die Urne bringen, dann sollten wir das schaffen.»
Ständerätin wird nur, wer über das eigene politische Lager hinaus mobilisiert, also die Stimmen der politischen Mitte für sich gewinnt. Die grüne Maya Graf und die freisinnige Daniela Schneeberger präsentieren sich im Wahlkampf darum beide als bessere Vertreterin der politischen Mitte im Baselbiet. Bei Daniela Schneeberger tönt das so.
Wenn man sich mal die Mühe macht, eine Analyse zu machen vom Stimmverhalten von meiner Mitstreiterin und mir, dann kann man eigentlich daraus sehen, dass ich viel näher bei der Mitte bin. Und auch die Baselbieter Bevölkerung ist eigentlich in den meisten Fällen unseren Parolen gefolgt. Und so muss ich sagen, die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler repräsentiere ich vom Kanton Baselland.
Und bei Maya Graf...
In Bern habe ich viele Politgeschäfte, sei es eben gerade in der Familienpolitik, aber auch in Umwelt, Klima und Forschung, Bildung, Berufsbildung, Innovation, zusammen mit der Mitte geholfen, hier wirklich Lösungen zu finden, Mehrheiten zu finden. Und die sind gerade auch für unsere Region sehr wichtig.
Sie habe eine klare grüne Haltung, sei aber zu Kompromissen bereit, sagt auf der einen Seite die grüne Maya Graf. Daniela Schneeberger stellt sich auf der anderen Seite als moderate Freisinnige dar. Unterstützt wird sie dabei von den Mitteparteien CVP und BDP und der SVP. SP und EVP empfehlen Maya Graf zur Wahl. Die Grünliberalen verzichten auf eine Empfehlung. Wie unterschiedlich die beiden Ständeratskandidatinnen politisieren, zeigt sich im aktuellen Abstimmungskampf im Kanton Basel-Land. Zur Debatte steht die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17. Für Schneeberger eine, Zitat, sorgfältig austarierte Vorlage. Für Maya Graf eine Steuerreform ohne sozialen Ausgleich, von der weder Familien noch der Mittelstand profitiere. Im bürgerlich dominierten Kanton Basel-Land dürfte die Position von Daniela Schneeberger dominieren. Dass sie als Ständerätin gewählt wird, das ist aber nicht sicher. Für Maja Graf spricht, dass sie im Oktober bei den Nationalratswahlen mehr Panaschierstimmen gemacht hat. Vor allem punktete sie bei den Wählerinnen und Wählern der Mitteparteien. Die grüne Biolandwirtin aus der Oberbaselbieter Gemeinde Sissach politisiert seit 3 Jahrzehnten im Baselbiet. Als ehemalige Nationalratspräsidentin ist sie eine der bekanntesten grünen Politikerinnen der Schweiz. Im Gegensatz zu Daniela Schneeberger, die seit 8 Jahren im Nationalrat sitzt, aber im Vergleich viel weniger bekannt ist. Am Wochenende entscheidet das Stimmvolk in Baselbiet, ob es zum ersten Mal eine grüne Ständerätin wählt. Klar ist, zum ersten Mal wird eine Frau den Kanton Basel-Land im Ständerat vertreten.
Ein Thema überschattet in den USA zurzeit alles andere: das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Auch das Nominierungsverfahren der Demokraten für den Präsidentschaftswahlkampf liegt im Schatten. Da debattieren heute Abend wieder 10 demokratische Herausforderer im Fernsehen und buhlen um die beste Position, um Donald Trump in einem Jahr herauszufordern. Die Siegerin der letzten Fernsehdebatte, Senatorin Elizabeth Warren. Ihr werden große Chancen eingeräumt von Politikbeobachtern. Doch wie kommt die energische linke Intellektuelle bei den Wählerinnen und Wählern an? Wir schauen New Hampshire an. Der kleine Bundesstaat an der Ostküste hält bereits im Februar die demokratischen Wahlen ab und gilt daher als richtungsweisend. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi war an einem Wahlanlass von Elizabeth Warren in Concord, New Hampshire.
Da sitzt sie, die schlanke 70-Jährige, umringt von uns Medienleuten im Regierungsgebäude von New Hampshire. Sie ist gekommen, um sich auf der Abstimmungsliste für die Vorwahlen des Bundesstaats einzutragen.
We can make government work for the people, and that's what I'm in this fight to do.
Es sei möglich, eine Regierung für das Volk zu bilden, und dafür kämpfe sie.
I've noticed that billionaires go on TV and cry. Other billionaires encourage their billionaire buddies to jump into the race.
Und nun weinten die Milliardäre am Fernsehen und ermutigten sich gegenseitig, selber zu kandidieren, meint sie ein bisschen boshaft. Die krassen Vermögensunterschiede in den USA sind ihr Kernthema. Die Wirtschaftsprofessorin und die ehemalige Konsumentenschützerin will den Einfluss des Kapitals auf die Politik eindämmen. Sie will mit einer Steuer für Superreiche den Sozialstaat ausbauen, Universitäten für Studierende gratis machen und den Klimawandel stoppen.
2020 is our chance to turn that around.
Die Präsidentschaftswahlen kommendes Jahr seien die Gelegenheit, um das Steuer herumzureißen.
Make it work for all of us.
Okay, thank you everybody.
Thank you. It's good to be here.
Ein Stockwerk höher im Kapitol von New Hampshire befindet sich das Büro der führenden demokratischen Abgeordneten Karen Ebel.
I think it's going to be a close race.
Ich denke, das wird ein enges Rennen, meint sie. Tatsächlich zeigen die letzten Umfragen, dass 4 Kandidaten und Kandidatinnen Kopf an Kopf liegen: Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden und Pete Buttigieg.
I would say there's a lot of us that are feeling some stress to make the right decision.
Viele von uns fühlen sich unter Druck, die richtige Entscheidung zu treffen, sagt Ebel.
You know, do you follow your heart and does your heart lead in one direction?
Folgen wir dem Herzen oder überlegen wir uns, wer die größten Gewinnchancen gegen Präsident Trump hat, bringt sie das Dilemma der Demokraten auf den Punkt. Viele sagen, Warren sei zu links für das US-Wahlvolk. Die Mitte-Politikerin Ebel hat sich noch nicht entschieden. Ihre Affinität für den jungen, gemäßigten Pete Buttigieg ist aber unüberhörbar.
The numbers of people that are turning out for him are amazing.
Das Interesse für ihn sei erstaunlich. Auch Joe Biden sei beliebt. Eine Voraussage sei derzeit schwierig.
So it's just really, really hard to know.
Senatorin Elizabeth Warren tritt am selben Tag vor der dienstleistenden Gewerkschaft CEA, CEIU in New Hampshire auf. Mit Erfolg. Das Publikum ist begeistert.
I am all in for Warren.
Sie sei ganz und gar für Warren, sagt diese Frau. Zuerst habe sie Zweifel gehabt, ob Warren beim Publikum ankomme, aber nach diesem Auftritt sei sie sich sicher. Die Gewerkschafterin Heather Fairfield hat vor 4 Jahren für Bernie Sanders gestimmt. Er gewann die Vorwahlen in New Hampshire mit Abstand. Diesmal will sie entweder Sanders oder Warren wählen. Einfach jemanden, der nicht bluffe.
I'm looking for a real person, real answers and not just fluff.
Die Bitterkeit über die Niederlage vor 4 Jahren ist immer noch zu spüren. Sie wage sich keine Prognosen zu machen. Die Wahl von Präsident Trump habe sie schockiert.
It blew my mind of how it came about and I am not going to read the tea leaves this time.
Dieses Mal lese sie bestimmt nicht im Kaffeesatz. Und noch etwas. Den ganzen Abend lang spricht niemand über das Amtsenthebungsverfahren in Washington.
Aus New Hampshire der Bericht von Isabel Jacobi. Gleich eins. Die Wut wächst weltweit. Rund um den Globus gehen Menschen auf die Straße. Allen Protesten liegt die steigende Ungleichheit in der Gesellschaft zugrunde, sagt der Protestforscher Janis Grimm im Tagesgespräch. Das Gespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Dominik Brandt.
Der Bundesrat will den Verkauf von chemischen Substanzen wie Nitrate oder Aceton einschränken. Mit einer Bewilligungspflicht soll verhindert werden, dass die explosiven Stoffe für terroristische Zwecke missbraucht werden können. Beim automatischen Informationsaustausch in Steuersachen sollen Stiftungen weiterhin von einer Meldepflicht ausgeschlossen sein. Der Bundesrat wollte ursprünglich auch Stiftungen und Vereine in die Pflicht nehmen. Dies sei in der Vernehmlassung jedoch abgelehnt worden. Der Kanton Bern will das Stimmregister der Stadt Moutier dauerhaft überprüfen. Dies mit Blick auf eine mögliche zweite Abstimmung zu einem Kantonswechsel Moutiers. Die erste Abstimmung war unter anderem wegen irregulärer Führung des Stimmregisters annulliert worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.